herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Podcast-Folge. Und es ist eine Community-Podcast-Folge. Ich liebe das Format inzwischen wirklich richtig, richtig doll, weil ich habe einfach auf Instagram oft gar nicht die Möglichkeit, so exzessiv über irgendwie eine Frage zu sprechen. Und wir wissen, das Hormonsystem ist jetzt nicht ganz so easy zu verstehen. Von daher braucht es manchmal einfach auch ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr Input. Und deswegen freue ich mich, euch heute hier wieder mitnehmen zu dürfen. Letzte Woche, ich hoffe, ihr habt mich schon vermisst. Ich habe es komplett verpeilt, letzte Woche eine Folge aufzunehmen. Und ich dachte dann irgendwie so Freitag so, oh, ich hätte eigentlich eine Folge aufnehmen sollen. Und dann war es aber irgendwie auch schon so voll, weil aktuell sind wir in der Planung, die Academy umzustellen, oder wir sind eigentlich schon durch inzwischen, und da gibt es ganz, ganz viele tolle Neuerungen, und wir starten tatsächlich mit dem veränderten System schon ab dem 15. Oktober. Das heißt, heute in einem Monat circa, ein Monat und drei Tage, geht es erneut los, und das System hat sich ein bisschen angepasst, weil wir die Ausbildung jetzt nicht mehr rundenweise absolvieren lassen wollen, sondern man hat eben die Möglichkeit, jederzeit dazu zu kommen. Das bietet deutlich mehr Flexibilität, und uns freut das, dass es jetzt auch schon so gut angenommen wurde. Ich habe diese Woche unfassbar viele Bewerbungscalls gehabt, weil ich ein kleines Announcement in der Story hatte auf Instagram, dass wir gerade ein Special Presale haben. In diesem Presale kann man die Academy gerade zu wirklich einem unschlagbaren Preis sich sichern. Und wenn du die ganze Zeit schon überlegt hast und dir nicht sicher warst, günstiger wird es auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist jetzt auch einmalig, weil wir, wie gesagt, jetzt das System umstellen oder umgestellt haben und da eben jetzt nochmal neu starten. Von daher, ja, du bist recht herzlich eingeladen, dir einen Bewerbungscall bei mir zu buchen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man sozusagen bei uns, ja, Auszubildende werden kann. Das heißt, man kann die nicht einfach so buchen, sondern ihr müsst mit mir sprechen, weil wir, ja, einfach sehr viel Wert darauf legen, dass es zwischen uns matcht, dass die Ausbildung auch genau das Richtige für dich ist, weil dann sind wir happy, dann bist du happy, und dann können wir einfach genau schauen, auch wo du stehst und ob eben dann entsprechend die Ausbildung für dich das Richtige ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich gerade echt beschäftigt hat. Wir haben da viel drauf rumgedacht, weil wir haben ja eine recht, ja, ich will nicht sagen, wir haben ein ganz schön großes, wie beschreibe ich das am besten? Wir waren teilweise ein bisschen naiv vielleicht, und wir haben uns einfach sehr, sehr viel vorgenommen, unter anderem eben diese ganzen Dozenten mit dabei zu haben in unserer Ausbildung. Und wir sind sehr, sehr happy, dass sie auch alle zugesagt haben. Wir haben wirklich alle Dozenten in der Ausbildung, die wir haben wollten. Und dass es aber natürlich so ist, dass diese Dozenten sehr gefragt sind, durchaus auch eigene Programme und auch Ausbildungen und so weiter haben, ist das gar nicht so leicht, das alles immer dann auch, ja, unter einen Hut zu bekommen. Und wir haben jetzt aber eine ganz gute Lösung gefunden. Aber wie gesagt, wenn du interessiert daran bist, lass uns gerne schnacken. So, ihr habt mir wieder super, super coole Fragen eingesendet. Lass uns starten mit der ersten Frage. Also, die erste lautet: Während Eisprung eher ein Tief anstatt ein Hoch. Woran liegt das und was kann ich tun? Generell ist mir auch schon aufgefallen, dass Frauen teilweise fast panisch werden, wenn irgendwas in ihrem Zyklus an Stimmung nicht so ist, wie es vorhergesagt ist. Das heißt, sie schauen schon auf ihren Zyklus. Sie wissen, kennen die Phasen. Sie wissen, wie die Stimmung sich anfühlen müsste. Und jetzt tritt das Ganze aber nicht ein. Das heißt, ich fühle mich zum Beispiel in der Follikelphase, in der ich doch eigentlich Energie haben sollte, müde. Ich fühle mich in der Lutealphase besser. Ich habe keine Probleme während meiner Menstruation, aber der Eisprung, das ist die Hölle. Oder ich habe eben um den Eisprung total das Tief, wie diese Dame hier. Und ganz, ganz häufig wird dann erstmal, kommt dann erstmal so ein kleine Red Flag im Kopf hoch. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas stimmt mit meinem Zyklus nicht. Irgendwas stimmt mit meinen Hormonen nicht. Und generell finde ich das sehr, sehr gut, dass Frauen eben darauf schauen. Aber nur weil du jetzt nicht diesem Typ entsprichst, der während dem Eisprung das absolute Hoch hat, heißt das ja noch nicht, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. So, das möchte ich erstmal vorab stellen, bevor wir uns gleich den Ursachen widmen, warum das eben auch so sein kann und warum wir eigentlich beim Eisprung auch eher eine Hochphase haben. Aber ich möchte hier auch ein bisschen Druck rausnehmen, weil wir Frauen neigen unheimlich dazu, zu überoptimieren. Überoptimieren in allen Lebensbereichen, teilweise zu perfektionieren. Und das wiederum macht teilweise viel, viel mehr Stress, als wenn wir eben die Situation in gewisser Form annehmen, diese beobachten, was du ja auch schon gemacht hast, was ich auch gut finde, und dann eben weiterschauen und schauen, hey, wie kann ich denn meinen Körper oder mein Wohlbefinden eben in dieser Zeit, wenn ich jetzt schon weiß, ich bin da schlecht gelaunt und ich bin da einfach nicht gut drauf, wie kann ich jetzt meine Stimmung heben? Was habe ich für Möglichkeiten? Und das ist ja schon mal richtig cool, dass du festgestellt hast, hey, das ist immer um den Eisprung. Das heißt, es ist irgendwie eine Zeit, die du auch eingrenzen kannst. Und wenn Frauen das nicht können, sage ich immer, fangt an mit Zyklus-Tracking. Schaut genau hin, wann habt ihr welche Phase, wie lang gehen die Phasen, wie sind die im Verhältnis zueinander. Weil das gibt euch einfach sehr, sehr viel Power. Aber das hast du ja, glaube ich, schon gemacht, weil du sagst ja während des Eisprungs tief und was kann man da jetzt machen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir zum Eisprung hin ein Hoch an Hormonen haben. Wir haben das Östrogen, was ganz hoch ist. Wir haben LH, was den Eisprung am Ende auslöst. Und generell, wenn man sich diese Zykluskurven mal ansieht, sieht man, da passiert wahnsinnig viel in kurzer Zeit. Das heißt, wir haben einen Hormonanstieg, einen ziemlich krassen, und danach aber auch einen Abfall an Östrogen, kurzfristig zumindest. Und dann kommt eben das Progesteron ins Spiel. Das heißt, das ist eine Phase, die unheimlich geprägt ist von einem Hin und Her. Und es gibt Frauen, die sehr empfindlich auf diese Hormonumstellung reagieren. Und das ist erstmal auch okay. Wenn man jetzt weiß, das ist so, dann sollte ich mich genau um den Eisprung eben versuchen, mit regenerativen Dingen zu beschäftigen, wie zum Beispiel nochmal eine Yoga-Session einzubauen, mit Freunden treffen, irgendwas tun, was mir eben auch Spaß bereitet und vielleicht jetzt nicht denken, nur weil ich jetzt eigentlich theoretisch hier die Höhepunkt meiner Energie haben müsste, muss ich meinen Terminkalender vollballern. So, nein, wir müssen einfach viel, viel mehr lernen, individuell auf Situationen draufzuschauen und dann individuell eben auch Anpassungen zu machen. Wir kommen zurück zu dem Ablauf vom Zyklus. Also ich habe ja gesagt, dass das Östrogen eben entsprechend zum Eisprung hin hoch ist. Und das bringt mit sich, dass es eigentlich eine positive Auswirkung auf das Serotonin hat. Und das Serotonin ist ein Neurotransmitter, der eben für uns super wichtig ist, dass wir gut gelaunt sind, dass wir einfach eine gute Stimmung haben. Und zum Eisprung hin ist eben Östrogen hoch, weshalb wir dann auch eine Erhöhung an Serotoninproduktion haben, dann aber auch die Rezeptoren von Serotonin empfindlicher werden und auch der Abbau von Serotonin gehemmt wird. Das ist eigentlich der Mechanismus, der dahinter steht. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass die Stimmung eben nicht da ist, liegt es natürlich relativ nah, mal zu schauen, ob wir vielleicht ein Problem mit der Serotoninproduktion haben. Na, dass wir da zum Beispiel, und da kommen wir jetzt, dann wird es gleich jetzt ein bisschen biochemisch, aber es ist wichtig, dass ihr das versteht, da müssen wir uns auch wieder verschiedene Ursachen anschauen, die das Ganze eben bedingen können. Wie wird Serotonin also gebildet? Wir haben zum einen die Aminosäure Tryptophan, die in unser System erstmal reinkommen muss. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Frauen und es gibt einen großen Trend in der Gesellschaft, den ich auf ethischer Ebene absolut verstehen kann. Und das ist der vegetarische oder vegane Ansatz. Aber ganz, ganz viele Menschen wissen eben nicht, dass sie dann entsprechend Aminosäuren ins System reinbringen müssen und am besten täglich und eine ganze Menge. Und das schaffen ganz, ganz viele nicht mit einer veganen und auch vegetarischen Ernährung. Weshalb ich immer sage, wenn du das, wenn du eben entsprechend Fleisch weglässt, musst du wirklich gut in den Ernährungsthemen sein, um das eben auch ausgleichen zu können. Es ist möglich mit Sicherheit, aber es ist deutlich mehr Arbeit und viele beschäftigen sich damit nicht. Das möchte ich hier einmal anbringen, wenn wir gerade bei der Aminosäure-Tryptophan sind. Wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, dass eben die Aminosäure ausreichend vorhanden ist, wird diese eigentlich dann umgewandelt, zunächst in 5-HTP. Das passiert durch ein Enzym. Und dann haben wir hier aber auch das Zusteuern von B6, das ganz, ganz wichtig ist, um dann 5-HTP weiterzuentwickeln oder weiter umzuwandeln zu Serotonin. Und da haben wir den nächsten Punkt. Na, wenn wir jetzt uns auch fleischarm ernähren, haben wir einen Mangel generell an B-Vitaminen oft, den wir sehen. Und generell haben wir Frauen oft einen B-Vitaminmangel. Weshalb auch hier nochmal der Hinweis, ja, wir brauchen auch hier aktives B6, dass wir auch diesen letzten Umwandlungsschritt zu Serotonin auch hinbekommen oder unser Körper das hinbekommt. Wenn wir hier jetzt schon in dieser Synthesekette ein Thema haben, sprich, entweder kommt erst gar nicht genügend Tryptophan rein oder wir haben eben entsprechend Probleme schon in der Umwandlung zu 5-HTP oder wir haben auch nochmal Probleme in der Umwandlung zu Serotonin, dann kann es natürlich sein, dass eben entsprechend das Östrogenlevel zwar da ist, aber Serotonin eben nicht gebildet werden kann, weshalb wir vielleicht dann auch entsprechend ein Stimmungstief haben. Das gilt übrigens jetzt nicht nur für den Eisprung, aber eben auch ja in der Lutealphase da, wo Frauen eben auch zu depressiven Verstimmungen tendieren, sollte man sich hier auf jeden Fall immer darüber Gedanken machen, ob man eben entsprechend damit gut versorgt ist. Gleichzeitig, und das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder sehe, wir sitzen unheimlich viel in geschlossenen Räumen inzwischen. Und die 5 Minuten zur Arbeit hin und die 10 Minuten um den Block in der Mittagspause, die sind nicht ausreichend. Die sind nicht ausreichend, das ist nicht ausreichend an Bewegung, aber das ist auch nicht ausreichend, dass wir da eben genügend natürliches Licht bekommen. Weil Licht, Sonnenlicht, fördert die Serotoninproduktion ebenfalls im Hirn. Ja, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns genügend draußen aufhalten. Und deswegen tendieren auch ganz viele Menschen dazu, im Herbst oder im Winter, wenn eben das Sonnenlicht auch weniger ist, eher zu depressiven Verstimmungen, ja, weil wir da einfach ein Thema haben. Ja, also von daher, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall an deiner Stelle einmal checken würde, ob du da zum einen genügend mit Serotonin versorgt bist, also ob diese ganzen Vorstufen etc. pp. Eben da sind. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mal deine Nährstoffe checken und dann würde ich eben schauen, dass ich ganz, ganz viel rausgehe und mich in der Natur bewege. Und selbst wenn es bewölkt ist, was es in Deutschland ja durchaus auch öfter ist, kann man trotzdem natürlich Sonnenlicht tanken natürliches Licht tanken. Man kann natürlich im Winter zum Beispiel auch mit Tageslichtlampen arbeiten. Ja, das hilft auf jeden Fall durchaus auch, den Körper da in der Serotoninproduktion zu unterstützen. Wenn wir schon dabei sind, den Körper zu unterstützen und wir uns eben auch schon, angeschaut haben, dass Tryptophan wichtig ist, kann man natürlich auch entsprechend tryptophanhaltige Lebensmittel mit einbauen, die die Stimmung natürlich dann auch entsprechend verbessern. Und weil ich vorhin vegetarische und vegane Ernährung so ein bisschen im Fokus hatte oder kurz darüber gesprochen habe, in welchen Lebensmitteln haben wir denn Tryptophan? In Pute, in Hühnerfleisch, in Eiern, in Nüssen, in Samen, in Haferflocken, in Fisch- und Meeresfrüchten. Wir haben natürlich auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auch in Hülsenfrüchten in gewisser Form Tryptophan. Ich bin mir nicht 100% sicher, glaube aber ja. Aber hier müssen wir immer auf die individuelle Verträglichkeit achten. Gerade wenn man eben vielleicht mit Darmproblemen kämpft oder eben da eine Schwachstelle hat, sollte man mit Hülsenfrüchten generell aufgrund der Lektine etwas vorsichtiger sein oder eben die entsprechend gut einweichen, keimen etc. pp., dass die besser verträglich für den Körper werden. Genau, also das waren jetzt so die Main Points, die ich dir hier auf jeden Fall mitgeben kann. Aber du hast ja noch konkret gefragt, was man noch tun kann. Es läuft am Ende immer alles auf den gesunden Lebensstil, weil was wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert haben, ist das Stresspensum generell, was du vielleicht hast. Das können wir natürlich unterstützen in der Form, dass wir ein gutes Stressmanagement etablieren. Das heißt, zum Beispiel regelmäßige Atemübungen einbauen, die helfen, das Stresspensum zu reduzieren und Stress abzubauen. Hier kann man zum Beispiel auch mal versuchen, wie es dir geht, wenn du an den Tagen, wo die Stimmung leidet, ein Training einbaust, weil Training und Sport und Bewegung setzen Endorphine frei, die dann natürlich auch wieder positive Auswirkungen auf deine Stimmung haben. Mehr nach draußen gehen, frische Luft, das haben wir eben, kann man zum Beispiel auch mit der Bewegung zusammen integrieren. Das heißt, wenn du merkst, du bist super schlecht drauf, geh raus, geh eine ganz, ganz leichte Runde joggen. Das muss nicht Rennen sein und es muss jetzt auch nicht das krasseste HIIT-Training sein, aber manchmal tut körperliche Anstrengung unheimlich gut, um eben dann entsprechend da auch für Stressabbau zu sorgen. Dann natürlich die Nährstoffe im Blut checken lassen, kontrollieren, ob du irgendwo eine Mangelerscheinung hast. B-Vitamine sind hier das Stichwort, aber natürlich auch alle weiteren Mineralien und eben auch Vitamine sollten eben mal überprüft werden, ob das alles passt. Omega-3 ist hier auch noch ein wichtiges Stichwort, das ist auch ganz, ganz wichtig. Genau, aber das sind so die Punkte, die ich dir auf jeden Fall mitgeben wollen würde. Außerdem, wenn du jetzt denkst, oh wow, das waren jetzt irgendwie viele Punkte und das ist so. Wir haben eben nicht nur eine Stellschraube, die wir drehen können und sollen, sondern es ist immer eine Vielzahl aus Dingen. Die Ursache ist nie, es gibt nie nur eine Ursache, die dafür verantwortlich ist, sondern es ist meistens plurikausal. Das heißt, es gibt mehrere Stellschrauben, an denen ich drehen muss und die muss ich eben alle in Balance bringen. Stellst dir vor wie eine Gitarre, die gestimmt werden muss. Da hast du auch nicht nur eine Seite, sondern du hast ganz, ganz viele. Und wenn du da jetzt überfordert bist, möchte ich auf jeden Fall hier einmal den Reminder an Rebalance geben. Ihr könnt euch gerne zu Rebalance anmelden. Das ist der 12-Wochen-Kurs und da wirst du wirklich Schritt für Schritt sowohl durch die Ernährungsthemen durchgeführt, aber auch durch die ganzen Stressmanagement-Tools, als auch Darmgesundheitsdinge, die wichtig sind, um eben das generell eben Disbalancen wieder auszugleichen. Ja, also hier nochmal der kleine Reminder an dich, dass du sehr, sehr gerne zu Rebalance dazukommen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall über alle neuen Gesichter. Dann komme ich zur Frage 2. Die ist sehr komplex und ich glaube, dass man einen kompletten Podcast nur damit füllen könnte, darüber zu sprechen. Und zwar geht es um ein dysreguliertes Nervensystem. Die Frage, beziehungsweise es war keine Frage, deswegen habe ich jetzt mal ganz frei hier mir überlegt, einfach ein bisschen darüber zu sprechen, weil es natürlich für viele einfach ein wichtiger Punkt ist. Dysreguliertes Nervensystem und alles, was dranhängt, plus gegebenenfalls Tools. Das war sozusagen der Satz, den ich hier geschickt bekommen habe. Also fangen wir erstmal damit an, uns anzuschauen, was es bedeutet, ein dysreguliertes Nervensystem zu haben. Also generell haben wir eben unser Nervensystem, was generell eigentlich eben autonom läuft. Was heißt das? Wir brauchen es nicht steuern. Also das Nervensystem ist ein autonomes oder hier in dem Fall ein autonomes Nervensystem, was eben ohne unsere Steuerung abläuft aufgrund von den Informationen, die gesendet werden, ja, die wir über das Gehirn aufnehmen. Darüber wird eben entsprechend dann das Nervensystem reguliert. Das Nervensystem besteht aus zwei Teilbereichen oder zwei Gegenspielern, die zusammengehören. Das ist einmal der Parasympathikus und das ist einmal der Sympathikus. Man spricht auch vom parasympathischen Nervensystem oder vom sympathischen Nervensystem. Die beide sind eben immer Gegenspieler. Die brauchen sich gegenseitig. Wir können nicht das eine ohne das andere. Also wir brauchen eben entsprechend beide. Wenn man jetzt von einer Dysregulierung spricht, heißt das, dass in irgendeiner Form der Parasympathikus und der Sympathikus sich nicht mehr die Balance halten. Das heißt, dass das eine Nervensystem, und meistens ist es das sympathische Nervensystem, deutlich aktiver ist und wir sympathikoton sind. Das heißt, wir sind mehr damit beschäftigt, zu flüchten, zu kämpfen oder eben entsprechend in Bereitschaft zu sein. Ja, dafür ist nämlich das sympathische Nervensystem zuständig. Das parasympathische Nervensystem hingegen ist eben für Ruhe und Entspannung zuständig. Diese beiden müssen sich also immer die Waage halten. Wir brauchen Spannung, wir brauchen aber auch Entspannung. Und wenn diese beiden eben gut miteinander arbeiten, können wir auch Stresssituationen sehr, sehr gut bewältigen, weil dafür ist nun mal das sympathische Nervensystem auch da. Das hat uns ganz, ganz lange das Leben gerettet. Gerade in der früheren Zeit war eben es natürlich wichtig, dass wir schnell reagieren können und da eben entsprechend entweder in den Kampf gehen oder feststellen, hey, wir müssen flüchten oder genau, um einfach unser Leben zu sichern, ist das sympathische Nervensystem ganz wichtig. Heute haben wir aber ganz, ganz andere Reize wie früher. Wir sitzen jetzt nicht mehr in unserer kleinen Höhle und werden vielleicht von irgendwie vorbeiziehenden Nomaden angegriffen oder das gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Stressoren der heutigen Zeit. Und das Thema ist, dass häufig eben wir viele, viele Stressoren tagtäglich verarbeiten und gar nicht so richtig bemerken, dass das Stress ist. Alleine, wenn wir uns anschauen, was wir tagtäglich leisten und was wir manchmal auch in Multitasking leisten, was einfach auch nicht gesund ist. Zum Beispiel Essen neben Fernseh gucken, irgendwo in einem lauten Büro sitzen, wo ganz, ganz viel Stress ist, unter Zeitdruck arbeiten und das eben täglich. Das ist ja nichts, was man einmal macht und dann hat man wieder 2 Tage Pause und dann macht man es wieder einmal, sondern es ist bei ganz vielen Menschen ja so, dass die täglich sehr viele Stressoren haben. Und wenn wir jetzt merken, dass eben wir irgendwie chronisch gestresst sind oder das Nervensystem eben dysreguliert ist, das merkt man durchaus. Warum? Weil wir dann eben Symptome haben der Rastlosigkeit. Ganz häufig, wenn du hier so hochgezogene Schultern hast und irgendwie das gar nicht merkst, lass mal die Schultern fallen und atme wieder tief in den Bauch. Manchmal atmen wir auch eben nur so in den Brustbereich. Das ist auch schon immer so ein Anzeichen dafür, dass wir hier ein Thema mit chronischem Stress haben. Kannst du auch mal beobachten, wenn du zum Beispiel in Meetings bist und irgendwie ein unangenehmer Kollege oder eine Stresssituation auftaucht, wie du reagierst. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich merke, dass meine Hände immer sehr schwitzig werden, wenn ich irgendwie in einer unangenehmen Stresssituation bin. Na, dann ist eben der Sympathikus aktiviert. Und wenn das sehr häufig bei dir am Tag eben vorkommt, dann kann es sein, dass du eben da chronisch gestresst bist. Aber zum Beispiel auch ein enge Gefühl in der Brust oder auch Antriebslosigkeit, Burnout, Angstzustände, körperliche oder auch emotionale Symptome, all das sollte auf jeden Fall gesehen werden, wenn wir über Dysregulierung des Nervensystems sprechen. Wie kommt es dazu? Also ich habe eben schon mal kurz gesagt, dass wir natürlich sehr, sehr viele Stressoren haben, die wir tagtäglich bewältigen müssen. Und meistens ist das Thema, dass die Anforderungen so groß werden und die Bewältigungsmöglichkeiten hingegen sich eben, man spricht eben dann von chronischem Stress, wenn wir erhöhte Anforderungen haben, aber die Bewältigungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen. Das heißt, die beiden sich nicht mehr die Waage halten. Weil dann kommen wir in einen Stress, ja, in einen Stresszustand, der eben dann auch langanhaltend ist. Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. Beruflich, familiär, psychosozial. Es gibt so viele Situationen, in denen man sich vielleicht auch gefangen fühlt. Ich habe es gerade bei mir aktiv im Coaching, dass 2 Personen gerne umziehen wollen würden, weil einfach sie nach Hause kommen und keine Ruhe finden, weil die Nachbarn unheimlich laut sind. Die eine haben einen Papagei auf dem Balkon stehen, der die ganze Zeit durchredet. Die anderen haben schreiende Kinder und sprechen kein Wort Deutsch. so dass man sich mit denen auch nicht verständigen kann und da irgendwie auf einen gescheiten Nenner kommt. Ja, also das sind auch einfach Stressoren, die wir mit berücksichtigen sollten, die uns tagtäglich eben fordern und die sozusagen ja nichts für unsere Bewältigungsmöglichkeiten tun, sondern eben an uns zehren und die Anforderungen, das zu bewältigen, immer größer werden. Natürlich kann ein dysreguliertes Nervensystem auch durch traumatische Erfahrungen zustande kommen. Ja? Psychische oder körperliche Traumata, Unfälle, Missbrauch, das sind Dinge, die sich auf jeden Fall im Nervensystem auch festsetzen können und dann den Körper in so einen dauerhaften Alarmzustand setzen. Ja, das bedeutet, dass dann dieser Alarmzustand heißt, wir sind viel mehr im sympathischen Nervensystem und das macht was mit uns und das können wir auch eben nicht lange durchhalten. Das endet dann eben in bestimmten Symptomen. Beziehungsweise das Nervensystem vor allem. Ein reguliertes Nervensystem ist ganz entscheidend für unsere hormonelle Balance der Sexualhormone. Na, also wenn wir hier eben unter chronischem Stress leiden, ist meistens, ja, sind die Zyklusprobleme nicht weit. Die beiden hängen einfach auch ganz, ganz eng miteinander zusammen, weil gerade chronischer Stress eben einer der Hauptfaktoren für ein dysreguliertes Hormonsystem auch in ganz ganzheitlicher Form ist. Dann haben wir aber natürlich auch noch weitere Faktoren und die gehen wieder mal auf den Lifestyle und vielleicht hängt es euch auch schon zum Hals raus, aber nehmen wir uns mal das Beispiel Schlafmangel. Nicht umsonst heißt es, der Schlafentzug ist die größte Folter. Natürlich, wenn wir eben nicht mehr nachts die Möglichkeit haben zu regenerieren und eben da entsprechend dem Körper dieses wahnsinnig große Tool, und du hast nach Tools gefragt, Schlaf ist das wichtigste Tool, was du hast, um eben zu regenerieren und das Nervensystem wieder auszubalancieren, dann solltest du auf jeden Fall das einfach auf dem Schirm haben, dass gerade die Dinge, die wir täglich tun, unserem Nervensystem helfen, uns, dass es sich wieder reguliert. Natürlich kann man eben zum Beispiel auch mit neurozentriertem Training oder ähnlichem arbeiten. Aber die Dinge, die wir täglich eben in unserem Lifestyle tun, müssen erstmal die Grundlage dafür bieten, dass der Körper überhaupt eben auch in den Erholungszustand kommt. Und da ist Schlaf ganz wichtig. Ich habe ganz viele Kundinnen, die bei mir eben eine bestimmte die Bio-Reset-Strategie machen, um eben auch ihr natürlichen Rhythmus wiederzufinden, überhaupt mal ein Gefühl zu bekommen, wie viel Schlaf braucht mein Körper überhaupt? Sind es 7 Stunden? Sind es 8 Stunden? Weil wenn ich jetzt der Typ bin oder wenn ich 8 Stunden Schlaf brauche, und ich brauche sie auf jeden Fall, dann bin ich schon nicht leistungsfähig, wenn ich nur 7 schlafe. Und für ganz viele ist es eben die Normalität, nur 7 Stunden zu schlafen, weil man ja sagt, zwischen 7 und 9 Stunden. Aber wenn ich jetzt eher tendenziell 8, 8,5 brauche, dann habe ich täglich 1 Stunde Defizit an Schlaf, wo mein Körper eben entsprechend nicht genügend regenerieren kann. Von daher, du hast nach Tools gefragt, schlafen, wirklich. Eine gute Schlafroutine finden. Durchschlafen ist hier das Stichwort. Festschlafen, genügend REM-Schlaf, genügend Tiefschlafphasen. Das ist wirklich wichtig. Nicht nur die Zeit, jetzt habe ich eben schon mal so auf die 8 Stunden hingedeutet, aber natürlich auch die Qualität des Schlafs ist entscheidend, wenn du nächtlich 2, 3 Mal auf die Toilette musst, ist das auf jeden Fall auch wieder ein Hinweis, dass dein Schlaf nicht der Qualität entspricht, die es eben haben sollte. Ja, also da sollte man auf jeden Fall genau hinschauen. Generell eine gute Morgenroutine zu haben, das heißt morgens zum Beispiel den Körper erstmal zu hydrieren, dann vielleicht kalt-warm duschen, also da wirklich auch eine kleine Me-Time am Morgen schon machen, um gut in den Tag zu starten. Genauso aber auch am Abend, nicht ewig lang am Handy oder in Netflix rumchillen und dann einfach ins Bett gehen mit diesen ganzen Eindrücken, die das Gehirn verarbeiten muss. Das ist auch ganz wichtig, dass wir eben da darauf achten, dass wir den Tag gut starten und eben am Ende auch ja gut beenden. Ein weiterer Punkt, den ich nicht ganz außen vor lassen möchte, sind chronische Erkrankungen, die eben auch zu einer Dysregulierung des Nervensystems führen können. gerade die entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen oder generell auch chronische Schmerzen, das setzt das System ebenfalls in eine dauerhafte Alarmbereitschaft. Das heißt, da zu schauen, dass wir hier die chronische Erkrankung in Remission schicken, ist auf jeden Fall ganz wichtig, um langfristig chronischen Stress abzubauen oder da rauszukommen aus dieser Spirale. Wie gesagt, also das ist so ein spannendes Thema und es gibt wahrscheinlich, ja, könnte generell über Stress und das Verständnis von Stress und die Biochemie hinter dem Stress und so weiter, könnte ich ewig lang reden. Aber ja, wie gesagt, das sind jetzt hier aber erstmal so die ersten Dinge, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ich bin absolut kein Profi in den ganzen Neurodrills, da gibt es aber mit Sicherheit auch genügend Coaches wie Hannah Rödinger-Day zum Beispiel oder auch Luise Walter, die bei uns auch Dozentin an der Academy ist und bei uns sozusagen neurozentriertes Training und da auch Übungen unseren Auszubildenden weitergibt, um eben dann auch mit ihren Klientinnen entsprechend gut arbeiten zu können. Das sind aber Adressen, an die ich euch immer schicken wollen würde, wenn ihr da wirklich aktiv dran arbeiten wollt. Macht das total Sinn. Die geben euch dann wirklich spezifische Drills, die eben dann auch zu euch passen, weil nicht jeder Drill passt zu jeder Person und genauso passt nicht jede Atemübung zu jeder Person. Da muss man einfach ganz, ganz individuell schauen. Von daher, genau, ja, ist es hier erstmal, oder möchte ich dir hier vor allem erstmal die Ursachen und natürlich auch das System dahinter einmal kurz erklären. Und das habe ich, glaube ich, gemacht. Von daher habe mich trotzdem total über die Frage gefreut, weil, ja, spricht auch so ein bisschen dafür, dass du da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr intuit bist. Genau. Dann die nächste Frage, die ich hier habe. Auch wieder eine sehr, sehr spannende Frage, wo ich gleich einen Disclaimer aussprechen muss. Aber ich lese die Frage erst einmal vor. Arzt meinte, ich soll die Pille wegen Endometriose nehmen, dass Herde sich nicht einfach weiter ausbreiten. Gibt es Alternativen? Also, lass uns erst mal ganz kurz schauen, was Endometriose überhaupt ist. Endometriose ist eine chronische entzündliche Krankheit, die eben mit sich bringt, dass sich Gewebe, das dem Gebärmutterschleimhautgewebe ähnelt, sich an anderen Orten ja vermehrt. Na, und deswegen kommt auch Endo, kommt von Endometrium und das ist eben dann die Gebärmutterschleimhaut. Und das setzt sich eben entsprechend an bestimmten Stellen ab, wo es eigentlich nicht hergehört. Und das macht eben entsprechend Probleme. Jetzt möchte ich aber erstmal meinen kleinen Disclaimer aussprechen. Warum möchte ich den aussprechen? Weil ich hier keinen ärztlichen Rat geben kann. Ich bin kein Arzt, ich bin Coach. Und ich möchte dir auch jetzt hier keine Handlungsaufforderung geben. Aber ich möchte ein paar Dinge, die auf meiner Erfahrung beruhen und ein paar grundsätzliche Dinge zur Endometriose mit dir teilen und dann kannst du dir natürlich selbst ein Bild machen, ob die Pille oder ob du vielleicht eben auch entsprechend vielleicht doch nochmal einen anderen Weg gehen kannst. Ich habe durchaus auch schon mehrere Endometriose-Kundinnen betreut, die alle nicht die Pille genommen haben. Die eine hat sie mit mir abgesetzt, zwei weitere kamen auch schon ohne Pille und wollten eben entsprechend ihren Lifestyle so anpassen, dass Endometrioseherde eben gar nicht mehr entflammen oder da eben verstärkt werden. Ich kenne jetzt deinen Fall nicht genau und ich weiß auch nicht genau, wo die Endometrioseherde sitzen. Es kann natürlich sein, dass die Pille hier in ihrer Rolle als Medikament Sinn machen kann, wenn wir eben kritische Stellen haben. Das kann ich hier überhaupt nicht bewerten bei dir. Und möchte ich auch generell nicht bewerten, weil das muss man natürlich immer mit seinem Arzt absprechen. Aber Ärzte versuchen natürlich hier mit der Pille zu arbeiten, um eben das Östrogenlevel sehr, sehr niedrig zu halten von diesen Frauen. Was aber oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass eben ganz, ganz viele weitere Nebenwirkungen, die mit der Pille kommen, und das ist bei ganz vielen Frauen, die dann eben mit diesem Medikament leben, dass eben andere Nebenwirkungen mit auftreten, mit denen es sich auch nicht geil leben lässt. So. Und da muss man halt einfach dann mal schauen, gibt es denn nicht noch Alternativen? Was gibt es also noch für Alternativen, wenn wir uns dazu entschließen, die Pille nicht zu nehmen? Also zum einen müssen wir uns immer den Östrogenstoffwechsel anschauen, weil wir wissen, dass Östrogen generell gewebeaufbauend ist. Na, das ist die Funktion, die dahinter steckt. Und sehr, sehr häufig ist es eben so, dass gerade wenn Endometriose da ist, die Frauen eben eine Östrogendominanz haben. Na, das heißt, eine Östrogendominanz befeuert Endometrioseherde, so kannst du es dir vorstellen. Na, das heißt, Endometrioseherde reagieren nämlich sehr empfindlich gegenüber Östrogen und das fördert sozusagen den Aufbau von Gewebe. Und da sollten wir auf jeden Fall uns dessen bewusst sein, dass wir versuchen müssen, Östrogen in ein Gleichgewicht mit Progesteron zu bringen. Weil dieses hormonelle Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron, ja, also wenn wir zu viel Östrogen haben und zu wenig Progesteron, kann eben dann entsprechend dazu führen, dass wir an bestimmten Herden eben einen vermehrten Ausbruch haben. Das ist der erste Punkt. Das ist natürlich immer ganz, ganz eng mit dem Darm in Verbindung zu bringen, weil der Darm einfach das Organ ist, was Östrogen abbaut. Und häufig, wenn ich höre, dass Frauen dann wirklich auch über Jahre Darmprobleme, Verstopfungen, diesen ganz klassischen Blähbauch haben und eben davon gar nicht runterkommen, dann ist eben entsprechend da auch ein Ansatz wichtig, dass wir uns um den Darm kümmern, dass wir uns darum kümmern, dass eben Östrogen auch richtig abgebaut werden kann. Wenn wir aber auch schon da sind, ist es natürlich noch wichtig, dass wir uns auch anschauen, welche hormonellen Disruptoren spielen denn da auch eine Rolle. Xenoöstrogene zum Beispiel, die wir über Kosmetika aufnehmen. Man sagt immer, ja, das bisschen, das ist ja vielleicht nicht so schlimm. Aber dieses bisschen kann sich halt ganz, ganz schnell auch eben anhäufen. Ja, wenn wir immer ein bisschen haben und der Körper es eben nicht gut abbauen kann und damit nichts anfangen kann, dann haben wir da einfach ein Thema. Deswegen ist der Darm und der Abbau von Östrogen einfach ganz entscheidend, dass das gut funktioniert. Ich hatte aber eben auch schon gesagt, dass Endometriose ja eine entzündliche Erkrankung ist. Das heißt, wir haben immer auch in gewisser Form ein zu hohes Entzündungspotenzial in unserem Körper. Das können wir über die Ernährung, über Nährstoffe, über auch da eine gute Darmgesundheit, weil zum Beispiel eine geöffnete Darmbarriere stille Entzündung fördern kann, können wir das sehr, sehr gut regulieren. Das ist einer der powerfulsten Stellschrauben, die du haben kannst. Genauso zum Beispiel unverträgliche Lebensmittel zu eliminieren, na, die einfach der Darm auch nicht gut verwenden kann und verwerten kann. Deswegen ist auf jeden Fall über den Lifestyle sehr, sehr viel möglich, wenn wir eben da lernen, was ist denn zum Beispiel eine antientzündliche Ernährung? Welche Lebensmittel sollte ich essen? Welche sollte ich lieber meiden? Welches Wasser sollte ich trinken? Wie kann ich da vielleicht auch nochmal mehr drauf achten, dass ich eben keine hormonellen Disruptoren ins System bringe? Da ist das Stichwort Pestizide und Weichmacher auch noch, die ich dir mitgeben möchte. Das heißt, Biogemüse zu kaufen oder Demeter-Qualität und dann entsprechend das trotzdem gut abzuwaschen, dass wir einfach so wenige Disruptoren wie möglich im System haben, die eben dann auch wieder Entzündungen fördern können und die einfach Stress auch für den Darm und für das Entgiftungssystem bedeuten. Das sind einfach ganz, ganz viele Dinge, die wir auf jeden Fall tun können und die auch wirklich Erleichterung bringen. Ich möchte hier nochmal auf eine andere Podcast-Folge verweisen, und zwar die Folge mit Ann-Christine. Sie ist Teilnehmerin von Rebalance gewesen und sie litt ganz, ganz lange, zwar vor Rebalance, an Endometriose, aber hat immer noch eben bestimmte Disbalancen und da einfach ein Problem. Und sie sagte auch, sie würde super, super gerne eben, sie ist da auch in einer Gruppe mit ganz vielen Frauen, die eben betroffen sind, und sie würde den Kurs wahnsinnig gerne jeder Frau eben zugänglich machen, weil eben die Dinge, die da gelehrt werden, ein grundsätzliches Wissen über das Hormonsystem verschaffen und welchen Lifestyle man eben auch wählen sollte, wenn man zum Beispiel von Endometriose betroffen ist. Dann haben wir aber natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiges System, was wir nicht ignorieren dürfen, wenn wir uns Endometriose anschauen, und das ist das Immunsystem. Wenn wir müssen uns das so vorstellen, dass das Immunsystem ja grundsätzlich alle Dinge, die irgendwie nicht dahin gehören, wo sie eben oder da auftauchen, wo sie nicht hingehören, dass das Immunsystem eigentlich angreift und entsprechend dann auch Zellen zerstört. Das scheint bei Endometriose ja nicht zu funktionieren, weil sonst würde der Körper ja erkennen, das ist irgendwie komisches Gewebe, das sind irgendwelche komischen Zellen, die gehören da gar nicht hin und das Immunsystem würde eben entsprechend eigentlich agieren. Das heißt, auch hier sollten wir einfach schauen, haben wir denn ein Problem zum Beispiel auch mit unserem Nervensystem? Da knüpfen wir jetzt mal an die vorherige Frage an, weil auch durch ein überstimuliertes Nervensystem wir eine Dysfunktion des Immunsystems erleiden können. Und hier sollten wir auf jeden Fall das Ganze eben auch ganzheitlich anschauen und schauen, ob wir irgendwo chronische Stressoren haben, die aufgearbeitet werden müssen, um eben dann auch das Immunsystem wieder zu unterstützen und dann entsprechend, dass es eben gut auch wieder funktioniert. Vorhin habe ich auch schon mal ganz kurz gesagt, und da sind wir auch weiterhin beim Immunsystem, gerade die Autoimmunerkrankungen, das ist ein fehlgeleitetes Immunsystem, das dann entsprechend ja auch Gewebe angreift, was eigentlich körpereigen ist. Zum Beispiel Hashimoto, die Schilddrüse. Na? Also da sollten wir einfach ganz, ganz genau hinschauen, welche ganzen Faktoren da mit reinspielen, um Endometriose ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und nicht nur immer zu sehen, wir müssen das Östrogen irgendwie mit der Pille unten halten, sondern eher anschauen, welche Faktoren gibt es denn noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gesagt, ich kenne deinen Fall nicht genau, aber ich würde mir das eben alles genau anschauen, versuchen, den Lifestyle anzupassen, zu schauen, ob es Besserungen gibt, schon vielleicht noch mit der Pille noch im System, aber vielleicht kommt man so weit, dass es dir auch schon so gut geht, dass du dann irgendwann feststellst, hey, ich brauche die Pille nicht mehr. Könnte eine Vorgehensweise sein, dass man da auf jeden Fall den Körper auch gut drauf vorbereitet und das Entgiftungssystem erstmal so frisch kriegt, dass man eben da auch weniger Probleme hat. Ich habe jetzt hier viele Punkte reingeworfen und ich weiß, dass das alles sich auch ziemlich komplex anhört und auch gar nicht immer so einfach ist, aber ich möchte dir bitte ans Herz legen, dass du dir jemanden suchst. Das brauchen nicht wir sein, das können auch andere sein, die darauf spezialisiert sind, aber dass du dir jemanden suchst, der dich da an die Hand nimmt und der das Ganze mit dir zusammen macht und dich da richtig berät und eben entsprechend mit dir vielleicht die Ernährung umstellt, sich mal dein Blutbild anschaut, schaut, wie die Entzündungsparameter aussehen, dir vielleicht dann auch entsprechend Nahrungsergänzung empfiehlt und eben vielleicht da, dass du da erstmal auch wirklich Schritt für Schritt an die Hand genommen wirst, um da für dich erstmal ja ins Tun zu kommen und dann zu schauen, gibt es denn für dich eben auch eine entsprechende andere Lösung. Ich sage es jetzt schon zum dritten Mal, Rebalance könnte hier auch eine gute Orientierung für dich sein und eine Starthilfe. Aber gerade bei Endometriose weiß ich, dass das auch sehr einnehmend ist, das Thema, und dass es manchmal vielleicht auch sogar eine etwas intensivere Betreuung braucht. Und da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Ich würde dir Rebalance, wie gesagt, kann eine super Starthilfe sein, um die Themen eben anzugehen. Aber ich glaube, dass du auf jeden Fall gut aufgehoben bist bei einem Coach, der dich da so ein bisschen mehr an die Hand nimmt und die Themen mit dir durchgeht, genau. Das war die vorletzte Frage und jetzt kommen wir zur letzten. Und das ist natürlich eine Frage, die bei mir sehr, sehr gut aufgehoben ist, weil damit habe ich auch sehr lange gestruggelt. Wie finde ich heraus, wie viel Sport für mich individuell zu viel ist und gegebenenfalls ein Stressor ist? Wir hatten es ja vorhin, dass Sport unheimlich wichtig ist, Bewegung unheimlich wichtig ist, nicht nur für unser Herz-Kreislauf-System, sondern auch für unsere Laune, für unsere Stimmung. Und es gibt auch ganz viele, die natürlich den Sport brauchen, die sagen, boah, ich brauche das unbedingt, dass es mir gut geht. Aber wenn wir eben, und da sind wir wieder bei den Bewältigungsmöglichkeiten, die Fragen passen heute wunderbar hier zusammen, ich kann gute Brücken schlagen, das gefällt mir. bei den Bewältigungsmöglichkeiten, wenn der Körper eben nicht genügend Bewältigungsmöglichkeiten hat, auf den Stressor Sport zu reagieren, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir brauchen genügend Ressourcen, körperliche Ressourcen, damit der Körper eben entsprechend das auch gut verarbeiten kann, das Nervensystem das gut verarbeiten kann. Wenn wir jetzt dauerhaft zum Beispiel schon in einem Stresszustand sind, dann kann es natürlich sein, dass Sport eben das Tröpfchen, das Fass am Ende zum Überlaufen bringt. Das heißt, wir einfach mit dem Sportreiz diesen letzten Tropfen dazugeben, dass wir eben dann Probleme bekommen. Und jetzt genau zu sagen, das und das ist zu viel, das und das ist zu wenig, das kann man nicht machen, weil das komplett individuell ist. Das hast du ja auch schon geschrieben. Wie viel Sport ist für mich individuell zu viel? Und das kann ich nicht beantworten, weil ich dich nicht kenne, weil ich deine individuelle Situation nicht kenne. Aber ich kann dir jetzt hier ein paar Punkte mitgeben, auf die du achten kannst und sollst. Punkt Nummer 1. Wenn du Probleme mit deinem Zyklus hast, das heißt, wenn deine Periode zum Beispiel ausbleibt, dann ist Sport sehr, sehr häufig eine Ursache dafür. Zu viel Sport, zu wenig Kalorienintake. Das ist ein ganz leichtes System, was nicht leicht zu beheben ist, aber erstmal fürs Verständnis, wenn wir zu wenig Kalorien reingeben, wir dann noch fleißig trainieren, das Ziel haben, ein Sixpack zu haben, einen bestimmten Körpertyp vielleicht auch zu sein, dann kann das eben zum Periodenverlust führen, weil der Körper dann nicht mehr in der Lage ist, eine Schwangerschaft auszutragen und dementsprechend sein Fokus woanders drauf liegt, und zwar auf dein Überleben. Das heißt, wenn deine Periode ausbleiben sollte, dann ist das auf jeden Fall für dich der Hinweis, Sport runterfahren, Sport deutlich runterfahren, weil das bringt sonst ganz, ganz andere Faktoren mit sich, wie zum Beispiel Verlust der Knochendichte oder ähnliches. Also von daher, da sind die Risikofaktoren durch einen ausbleibenden Zyklus viel, viel größer als die 2 Gramm mehr Fett am Bauch, die wir vielleicht haben. Wenn die Periode aber da ist, du einen regelmäßigen Zyklus hast, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, wie fühle ich mich nach dem Training? Bin ich ausgelaugt? Bin ich müde? Habe ich das Gefühl, dass ich sehr lange brauche, um zu regenerieren? Kämpfe ich mit starkem Muskelkater, der über 3, 4, 5 Tage anhält? Dann ist der Reiz auf jeden Fall auch zu groß gewesen. Man darf sich durchaus ja auch mal fordern und man darf auch mal einen Muskelkater haben. Es ist aber natürlich immer die Frage der Kapazität oder dem, was ich dem entgegensetze und was gebe ich meinem Körper denn an Nährstoffen, an Support rund um das Training, ja, in Form von schnellen Kohlenhydraten vor dem Training, Proteinshake und Kohlenhydrate nach dem Training, um eben dann auch diesen Stressreiz möglichst gut verarbeiten zu können. Ja, also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt schon vielleicht in der chronischen Erschöpfung hängst und selbst deine Periode noch da ist, dann ja, kann Sport und eben vielleicht eine halbe Stunde Training auch schon zu viel sein. Man muss hier wirklich genau schauen, in welcher Situation stecke ich gerade und wie komme ich vielleicht auch dazu, zu dem Gedanke, könnte Sport vielleicht auch zu viel sein. Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was sich eben pauschal überhaupt nicht gut abarbeiten lässt, weil wir ja da einfach wirklich von Person zu Person gucken müssen. Ich kann aus meiner eigenen Perspektive vielleicht noch kurz erzählen, weil ich ja sehr leistungsambitioniert Sport gemacht habe und teilweise auch immer noch mache, aber in einer ganz anderen Form, als ich es damals gemacht habe. Ich bin 2016 oder 2017 zum CrossFit gekommen und bin da Feuer und Flamme gewesen, weil das war irgendwie für mich so dieses Messen und dieser Wettkampfcharakter und man wird immer irgendwie, man challenged sich immer selbst. Ich habe das geliebt und ich liebe es auch immer noch, aber ich weiß auch inzwischen, was der Körper da verarbeiten darf, wenn ich eben eine CrossFit-Session gemacht habe. Und da war es eben so, dass ich dann bis zu 8 Sessions die Woche trainiert habe, morgens vor der Arbeit entsprechend schon Gewicht heben, nach der Arbeit, einen ganz normalen 40-Stunden-Job, nach der Arbeit dann nochmal einen Workout und das nochmal als Zusatz und dann habe ich noch gecoacht und also ein Wahnsinn. Und ich habe teilweise einfach, und das hat, da kommen wir, haben wir vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, dass eine Stunde Schlaf am Tag zu wenig schon echt ein Input sein kann. Und ich habe einfach echt, ich habe so 5-6 Stunden, das waren so mein Durchschnitt. Also ich weiß inzwischen, dass ich auch einfach immer viel zu wenig geschlafen habe. Und meine Periode war immer da, ich habe keine Probleme gehabt, aber mein Hautbild war natürlich ein Riesenthema, das mich lange beschäftigt hat. Und als Corona dann kam und ich so ein bisschen aufgezeigt bekommen habe, wie gut mir das tut, weniger zu trainieren, einfach auch mal Tage nur spazieren zu gehen mit dem Hund und draußen zu sein an der frischen Luft. Das ist echt krass gewesen, weil mein Hautbild echt innerhalb von Corona das erste Mal seit Jahren, ich hatte ja 6-7 Jahre Probleme, seit Jahren das erste Mal wirklich ausgeheilt war, dass ich keine Unreinheiten mehr habe. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, was los ist so und habe aber dann im Nachgang natürlich total verstanden und geschnallt, hey, okay, das, was du dir antust mit Schlafmangel in Verbindung mit einem krassen Sportreiz, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ich bin kein Profisportler und ich werde es auch nicht werden in der Form, dass ich damit irgendwie meinen Lebensunterhalt beschreite, weil die haben eben dann keinen Vollzeitjob, den sie noch nebenbei machen oder keinen Nebenjob und so weiter. Deswegen, man muss einfach genau hinschauen. Jetzt inzwischen, ich trainiere ja immer noch recht ambitioniert Gewichtheben, ist es bei mir so, dass ich so 3-4 Mal die Woche ins Training gehe, aber natürlich auch noch meinen Ausgleich über Hundegassi und Pferd habe. Das heißt, da bin ich ja viel draußen, bewege mich viel draußen. Das tut auch einfach gut. Aber ich merke auch, dass ich eben sehr schnell auch mal zu einem Training Nein sage, wenn ich merke, das ist heute einfach zu viel. Ich fühle mich nicht, meine Energie ist nicht da. Und da kann man natürlich auch seinen Zyklus so ein bisschen als Unterstützung, als Hilfe nehmen, dass man einfach auch mal schaut, wie bin ich gerade drauf? Check mal mit dir selbst ein, bevor du in dein Training gehst. Frag dich, hey, auf welcher Skala sind wir heute? Energieniveau 1 bis 10. Wenn ich jetzt bei einer 1 bin und sag, boah, heute fühle ich einfach gar nicht. Hey, dann mach 2-3 Mobility Flows und geh wieder nach Hause. Es ist völlig okay. Dann hast du irgendwie für dich was gemacht, hast was Regeneratives gemacht, was den Körper jetzt einfach nicht so fordert. Und hast trotzdem eben dieses positive Gefühl von, ich habe was gemacht. Aber manchmal, und das möchte ich auch gar nicht, das wird immer auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Frauen bekommen manchmal vielleicht auch Angst vorm Sport. Ja, und das soll natürlich auch überhaupt nicht so sein, weil Sport einfach super wichtig ist. Muskelmasse ist super wichtig. Ein strukturiertes Krafttraining ist wichtig, weil ab 30 nehmen wir einfach jedes Jahr Muskelmasse ab. Und wir wissen genau, dass Muskelmasse uns aber auch eben im hohen Alter dienlich ist und ganz, ganz wichtig ist. Weshalb ich hier jetzt nicht sagen möchte, du sollst keinen Sport machen, weil das könnte zu viel Reiz sein, um Gottes Willen. Aber man muss eben die individuelle Situation anschauen und dann sollte das Ziel sein, dass man irgendwann eben wieder entsprechend regelmäßig zum Sport gehen kann und dann vielleicht eben auf strukturiertes Krafttraining setzt und nicht so viel High-Intensity-Workouts, weil das bringt uns für unsere Gesundheit langfristig auf jeden Fall mehr. So, meine Lieben, das waren die 4 Fragen, die ich heute rausgepickt hatte. Es kamen noch weitere und die Fragen waren echt alle gut, aber ich schaff's natürlich nicht, alle Fragen zu beantworten. Von daher hoffe ich, dass dir diese Folge hier heute gefallen hat. Ich versuche die so einmal im Monat zu machen, manchmal ist es auch alle 5 Wochen oder alle 6 Wochen. Aber genau, sei da einfach aufmerksam auf Instagram und da mache ich ja auch immer mal wieder Fragerunden. Von daher, wenn jetzt deine Frage hier heute nicht beantwortet wurde, sorry dafür, aber ich könnte wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, wie lange hier mit Fragen verbringen. Und genau, so lange will ich dich hier auch gar nicht aufhalten. Und ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und nochmal der kurze Reminder, unser Pre-Sale der Academy geht noch bis Ende nächster Woche. Das heißt, wenn du an der Academy interessiert bist und all das Wissen, was ich hier so heute preisgegeben habe, noch tiefer verstehen möchtest, dann würde ich dich bitten, mach ein Call mit mir aus und dann sprechen wir einfach über deine individuelle Situation und du bekommst von mir dann den Presale-Deal dann auch im Laufe des Gesprächs, wenn ich merke, dass du eben gut zu uns passt, präsentiert. Und ja, das wollte ich nochmal einmal als kurzen Reminder dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.